HR Info. Politik.
Bewegung ist die neue Partei. Frankreich, Österreich, Spanien, Italien, die USA. Fast überall scheinen die Menschen keine Parteien mehr zu wollen und wählen lieber Emmanuel Macron mit seiner Bewegung zum französischen Präsidenten. In Österreich will ÖVP-Jungspund Sebastian Kurz nicht auf ÖVP-Ticket, sondern als Liste Sebastian Kurz Bundeskanzler werden. Parteien dagegen mögen die Wähler nicht mehr so gerne, scheint es. Und da gerade im Moment vor allem nicht Sozialdemokraten und Sozialisten in Europa. Um den Niedergang der Linken und vor allem um die Konjunktur für Bewegungen und Politikstars geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Christoph Keppeler. Die SPD hat ihr Stammland Nordrhein-Westfalen verloren. Vorher schon ist sie in Schleswig-Holstein und im Saarland bei den Landtagswahlen abgeschmiert. Die Sozialdemokraten in Deutschland hatten gedacht, sie sind aus der Krise raus. Der Kanzlerkandidat Martin Schulz schien alle Probleme gelöst zu haben. Das hat nicht geklappt. Ob es bei der Bundestagswahl funktionieren wird, tja, das ist sehr unsicher. Und so recht daran glauben können die meisten nicht. Die SPD in Deutschland hat also ein Problem. Aber auch die Sozialdemokraten in den Niederlanden haben eins. Sie sind von 25% auf nicht mehr ganz 6% abgesackt und mittlerweile die siebtgrößte bzw. kleinste Partei. In Frankreich stellten die Sozialisten bis vor wenigen Tagen den Präsidenten François Hollande. Der Kandidat Benoît Hamon kam für die Sozialistische Partei auf 6,4% und landete schon im ersten Wahlgang weit abgeschlagen auf Platz 5. Stattdessen gewann am Ende Emmanuel Macron die Wahl. Er war nicht für eine Partei angetreten, sondern für seine eigene Bewegung En Marche. Nach diesem Desaster für die Sozialisten und dem Sieg Macrons verließ Manuel Valls. Er war vorher der sozialistische Premierminister des sozialistischen Präsidenten François Hollande, das sinkende Schiff.
Le Parti Socialiste, c'est une histoire pour moi. Je suis attaché à son histoire, à ses valeurs.
Die sozialistische Partei, die ist für mich Geschichte. Ich fühle mich ihrer Geschichte verbunden, ihren Werten, ihren Mitgliedern, die mich unterstützt haben, ihren Wählern. Aber diese sozialistische Partei ist tot. Die liegt hinter uns. Nicht ihre Geschichte und ihre Werte, aber ihre Zeit ist vorbei. Nichts ist klarer für mich als das. Die sozialistische Partei wird in einigen Tagen ihre Bilanz ziehen, ihre Geschichte und wird schauen, welche Form sie in Zukunft haben wird. Heute aber ist das Wichtigste, dass Macron eine große und zusammenhängende Mehrheit bekommt, damit er regieren kann.
Emmanuel Macron, pour qu'il puisse gouverner et mettre en œuvre.
Und da bin ich hellhörig geworden. So schnell also kann man mit seiner Partei brechen. So schnell ist sie tot, Makulatur. Schade drum irgendwie, es waren nette Leute, eigentlich ganz gute Ziele, aber die Zukunft, die muss man ohne sie gestalten. Trauern wir ihr also nicht lange nach. Parteien, gerade Sozialdemokraten, waren bisher doch sehr oft alte, stolze Organisationen, die Kriege, Krisen, Revolutionen und Diktaturen überlebt haben. Parteien sind die wichtigsten Träger unserer Demokratie, vor allem bei uns in Deutschland. Ist das vielleicht nicht mehr so? Leben wir in der Zeit nach den Parteien? Kommt für sie etwas Neues? Auf Anhieb fallen mir in Europa und anderswo zig neue Bewegungen ein, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Da gab es Occupy, die globalisierungskritische Bewegung, die weltweit aktiv war. Derzeit hört man kaum was von ihnen oder von der ebenfalls globalisierungskritischen Attac-Bewegung. Podemos in Spanien, Berlusconi mit seiner Bewegung vor vielen Jahren schon in Italien, Geert Wilders in den Niederlanden und jetzt der neue französische Präsident Emmanuel Macron. Der kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch seine Bewegung En Marche pour la République. Ehemalige Sozialisten, aber auch ehemalige aus den konservativen Parteien werden für En Marche bei der Parlamentswahl in Frankreich kandidieren. In seiner neu ernannten Regierung sitzen gleich viele Linke wie Rechte. Der Erfolg steckt an. Wenn man mit seiner Partei nicht vorankommt, warum nicht auf Bewegung umschalten? Das hat sich gerade eben auch der österreichische Außenminister Sebastian Kurz gedacht. Auch er will nicht mit seiner Partei, der CDU-Schwesterpartei ÖVP, in diesem Jahr neuer Bundeskanzler in Österreich werden, sondern anders.
Dass wir eine Bewegung starten, dass wir auf bewährte Kräfte aus der Volkspartei setzen, aber gleichzeitig neue Leute an Bord holen. Diese Bewegung wird in die nächste Wahl als Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei ziehen.
Bewegung statt Partei, das ist die neue Tendenz in Europa. Eine Person, die Charisma hat, die von vielen als neuer Chef, Führer, wie auch immer, gewünscht wird, sammelt Menschen hinter sich, die was ganz Neues wollen, die die alten Strukturen, die alten Parteien satt sind, die voller Hoffnung sind, endlich Neues, Gutes in der Politik zu schaffen. Solche Bewegungen sind mal basisdemokratisch, wie Podemos in Spanien oder auch En Marche, haben aber immer auch einen populären Anführer. Manchmal besteht die Bewegung offiziell nur aus dem Spitzenmann selbst. Geert Wilders in den Niederlanden ist das einzige Parteimitglied seiner Partei PVV und andere dürfen auf seiner Liste ins Parlament gewählt werden. Sie können ihn aber nicht zum Beispiel absetzen, weil sie ja nicht Mitglied seiner Partei sind. Das hat auch Sebastian Kurz in Österreich von seiner Partei, der ÖVP, verlangt. Er alleine will das Programm bestimmen können. Die Basis, vor allem nicht die ÖVP-Chefs der Bundesländer, sollen ihm da nicht reinreden dürfen. Was ist da los? Was passiert da? Wir haben ja in den letzten Jahren auch bei uns, vor allem wegen des Aufstiegs von Pegida und der AfD, häufig und heftig darüber diskutiert, warum das eigentlich geschieht. Dass populistische Bewegungen so stark werden, dass einzelnen Personen als Lichtgestalten die Herzen von Millionen Menschen zufliegen, die dann die Bewegungen wählen, die ohne den Mann oder die Frau an der Spitze nichts wären. So wie bei Donald Trump in den USA. Oliver Marchardt ist Professor für politische Theorie an der Universität in Wien. Er spricht davon, dass vor allem die sogenannten Armen und Abgehängten von der Demokratie enttäuscht seien. Diese Erklärung kennen wir ja schon. Sie wird fast immer genannt, wenn man fragt, warum so viele Menschen enttäuscht sind, warum sie wütend sind, warum sie AfD wählen oder warum sie zu Pegida-Demos gehen. Aber das ist nicht alles. Es geht nicht nur um die soziale Lage der Menschen. Demokratie heißt Parteienstreit, es ist legitim, dass man parteilich ist, dass man sich auf eine Seite schlägt, dass es gegensätzliche Meinungen im Kampf der Parteien gibt, sagte Oliver Marchardt vor anderthalb Jahren bei einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung.
Es ist ein strukturelles Merkmal von Demokratie, dass sie nicht reibungslos funktioniert, dass sie unsere Erwartungen nach einer saftigen Politik und straff geführten effizienten Regierung frustriert, dass sie jede Behauptung eines mit sich selbst identen Souveräns, wir sind das Volk, oder einer mit sich selbst identen Gemeinschaft der Leitkultur oder des christlichen Abendlandes symbolisch untergräbt und damit eben frustriert.
Demokratie ist nicht saftig, sie ist nicht einfach, sie macht immer auch unangenehme Probleme, sie ist voller Streit. Vielen Menschen verursacht das ein Unbehagen. Wenn wir Demokratie wollen, dann muss es uns einigermaßen gut gehen. Wir dürfen nicht tagtäglich verunsichert und verängstigt sein, meint Oliver Marchardt.
Die politische Verunsicherung braucht soziale Absicherung. Sonst kann Demokratie als Verunsicherungsregime nicht funktionieren.
In einer Welt, in der sehr viele Menschen keinen festen Job haben, die immer mal mehr, mal weniger Angst um ihre Zukunft haben müssen, in der mag man Streit nicht gerne, weil das die Angst vor Ärger, Chaos, Zusammenbruch schürt. Wer sich dagegen seines Häuschens und seines Arbeitsplatzes sicher sein kann, wer keine Angst vor Einbrüchen und auch keine Angst um die Zukunft seiner Kinder hat, dem gefällt es auch viel eher, wenn man um den besten Weg für sein Land diskutieren kann, wenn es dabei auch heiß hergeht und wenn mal die eine, mal die andere Partei die Wahlen gewinnt. Wenn man aber verunsichert ist, dann fühlen sich viele Menschen sicherer mit jemandem, der einem einfachere Lösungen verspricht. Keine Parteien mehr, sondern ein Anführer, der nicht von lästigen Parteibürokraten dabei behindert wird, sein Programm zum Wohle des Volkes durchzusetzen. Das scheint jedenfalls der Trend zu sein. Das neueste Beispiel für solche von einer Person dominierten Bewegung haben wir in Österreich. Sebastian Kurz will zwar ÖVP-Chef sein, dann aber diese Partei verstecken und mit einer Liste Kurz antreten, auf der auch Nicht-ÖVP-Mitglieder kandidieren sollen. Wer auf diese Liste kommt, das soll am Ende er ganz alleine bestimmen dürfen. Schließlich trägt die Liste ja seinen Namen. Und wenn er die Wahl gewinnt, dann werden seine Parteifreunde, die mit auf der Liste waren, sich freuen und es nicht so schlimm finden, dass sie nicht mitbestimmen dürfen, in welche Richtung die Politik gehen soll. In ersten Umfragen schossen die Umfragewerte für die ÖVP auch gleich in die Höhe. Nach denen würde Sebastian Kurz jetzt Kanzler werden. Ist das der Weg weg von der Partei hin zur Bewegung? Die Parteifreundin von Sebastian Kurz, Elisabeth Köstinger, die für die ÖVP im Europaparlament sitzt, sagte im ORF, dem österreichischen Fernsehen.
Sebastian Kurz hat heute sich auch die Beschlüsse einstimmig geholt vom Bundesparteivorstand, mit der Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei einzutreten und in die nächsten Wahlen zu gehen. Und somit ist natürlich klar, dass wir auf der einen Seite das, was in der ÖVP gut funktioniert, nutzen und auf das aufbauen dann eben eine Bewegung. Und das bedeutet nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Partei wird sich öffnen, die Partei wird moderner werden, jünger werden, wird offener werden und wird sich auch dem Diskurs der Bevölkerung sehr intensiv stellen.
Ist das, was Sebastian Kurz in Österreich macht, als Person anzutreten mit einer auf ihn zugeschnittenen Bewegung und seine Partei möglichst weit im Hintergrund zu lassen, weil Parteien eben nicht so gut kommen bei den Wählern, das Ende der Parteiendemokratie, fragte die Moderatorin des ORF, den Parteienforscher Peter Filzmaier. Und der meinte,
das wissen wir noch nicht. Was am Ende des Prozesses herauskommen kann, ist vielleicht je nach politischem Standpunkt positiv formuliert, eine Partei anderen neuen Typs oder eine, das werden Kritiker sagen, Pseudobewegung oder sogar Etikettenschwindel. Denn was es definitiv nicht ist, ist eine Wiederholung der Ereignisse in Frankreich, wo tatsächlich Emmanuel Macron eine Bewegung gegründet hat. Genau das macht Kurz ja nicht. Macron ist aus seiner Partei, das war die Sozialistische Partei in Frankreich, ausgetreten. Kurz tut nicht nur das, auf keinen Fall, sondern er will die Parteiorganisation auch für den Wahlkampf nutzen. Macron hat deshalb seinen Wahlkampf, seine Kampagne ausschließlich über Spenden als Bewegung finanzieren müssen. Das will Kurz noch weniger. Dass er das nicht will, hat 7,3 Millionen Gründe im Jahr, nämlich circa 7,3 Millionen Euro bekommt die ÖVP auf Bundesebene als Parteiförderung. Und nicht alles davon, denn manche Gelder sind zweckgebunden, ist aber Kriegskasse für den Wahlkampf. Österreichweit sind es sogar für die ÖVP 57 Millionen Euro. Das wirft man nicht so leicht weg. Und das Spannende ist aber an diesem Versuch jetzt von Sebastian Kurz, dass er versucht zu kombinieren. Einerseits die klassische Partei zu nutzen und das mit Aspekten einer Bewegung zu verbinden. Wo ich zustimme, ist, dass das Wahlergebnis zählt und wir dann wissen, ob es eine Sternschnuppe ist oder längerfristig.
Aha, das schöne viele Geld sorgt also auch dafür, dass man doch lieber die eigene Partei nicht ganz abschafft. Auch wenn es eben auch mit Spenden klappen kann, wie in Frankreich. Deshalb stimmt es wohl auch nicht so ganz, wenn Alexander Graf Lambsdorff, Europaabgeordneter der FDP, sich dachte, wenn Macron erfolgreich war, dann ist eben unser Christian Lindner, der aufstrebende Jungstar der FDP, unser Macron.
Christian Lindner ist ein junger, reformfreudiger Mann der Mitte, der in dieser deutschen Wahl jetzt antritt. Und die Verbindung zu Emmanuel Macron, also der auch ein junger, reformfreudiger Mann der Mitte ist, die liegt quasi auf der Hand.
Auch Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat, betont immer wieder, dass Macron sein persönlicher Freund sei. Und will davon profitieren, dass der Sieger aus Frankreich aus ihm, dem Freund, einen Sieger in Deutschland machen kann. Aber Schulz kandidiert nicht mit der Liste Schulz, sondern ganz traditionell für seine SPD und Christian Lindner für die FDP und nicht mit einer Liste Lindner. Also, wie Parteienforscher Filzmaier sagte, etablierte Parteien verkaufen sich gerne auch neu, mit neuen Farben, neuem Logo, wie es die FDP gemacht hat, und verkaufen sich als Bewegung mit einem Star an der Spitze. Sind aber vielleicht einfach doch nur ganz die alte FDP oder die alte SPD. Die so tun, als sammeln sie sich hinter ihrem einen großen Star, von dem sie hoffen, dass er sie endlich wieder aus den Umfragetiefs herausholt und zum Wahlsieg führt. Da warnt Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, die ÖVP, die jetzt die Liste Kurz will.
Ich meine, es ist dann schon so, es ist ein Wahlverein für den Herrn Kurz, die ÖVP. Und ich frage mich, okay, der hat jetzt einen starken Obmann und ist ein Wahlverein für diesen Obmann. Was ist, wenn dieser Obmann in 5 Jahren zurücktritt? Dann ist es eine Führerpartei ohne Führer und dann müssen wir die Statuten sozusagen wieder zurückdemokratisieren. Also ich finde, der Herr Schüssel zum Beispiel, der Herr Görg hat ihn erwähnt, war ein starker Obmann, ein starker Kanzler, der hat keine Statutenreform gebraucht, um seine Leute in Schlüsselpositionen zu bringen. Das würde der ja Kurz auch können. Also ich finde die Statutenreform ein bisschen fragwürdig.
Tja, das ist dann ein Problem für die Bewegung. Was ist eine Liste Kurz ohne Kurz? Was würde aus der Bewegung von Donald Trump, wenn Donald Trump nicht mehr da wäre? Was würde in der Türkei passieren, wenn Recep Tayyip Erdogan nicht mehr Präsident wäre? Mit der Macht, die er bald haben wird, wer sollte seinen Platz einnehmen? Macron, Sebastian Kurz, Donald Trump, Viktor Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei. Personen, die mit einer auf sie zugeschnittenen Liste oder mit einer ihnen ergebenen Partei antreten. Andreas Meyer-Feist, unser Korrespondent in Brüssel. Das scheint der Trend in vielen Ländern Europas und der Welt zu sein. Wie sieht man das denn in Brüssel? Erdogans Autokratie, die mag man dort nicht. Viktor Orbans Herrschaft wird mit Argusaugen betrachtet und so weiter.
Ja, da scheint Brüssel tatsächlich etwas aus der Zeit gefallen zu sein. Brüssel steht ja für ein Klima der spannungsgeladenen Kollegialität, aber eben nicht für starke Führungspersönlichkeiten. Das liegt natürlich auch an den Erwartungen. Die europäischen Institutionen, so heißt das ja auch nicht zufällig, die sollen ja nichts weiter als nützliche, unaufgeregte Alltagsarbeit leisten. Dabei hat man ja bei den letzten Wahlen zum EU-Parlament den Versuch gemacht, etwas mehr einzelne Köpfe herauszustellen, Persönlichkeiten zu zeigen mit Spitzenkandidaten wie Juncker oder Schulz, aber die sind eben am Ende in der öffentlichen Wirkung sehr blass geblieben.
Aber was ist mit Macron? Er ist ja ein Mann mit einer Bewegung, die auf ihn zugeschnitten ist und der damit für Europa begeistern wollte und das ja offenbar auch tut. Auf den haben ja auch alle gesetzt in Brüssel gegen die rechte Marine Le Pen, die Frankreich aus der EU rausführen wollte.
Ja, er hat eine ganz klare Botschaft ausgesendet, dass nämlich etwas fehlt in Europa. Eine große europäische Figur in diesem Jahrzehnt und Macron möchte natürlich diese Figur gerne sein. Dafür müsste er sich aber als Träger des europäischen Fortschritts präsentieren, der ihm nicht nur an sein Land denkt, sondern an alle. Und das könnte ihm eben nur gelingen, wenn er es schafft, zum Beispiel neue EU-Verträge auszuhandeln, die Europa einen neuen Geist geben. Das wird er aber nicht alleine tun können. Dazu braucht er auf jeden Fall Deutschland. Aber hier gibt es eben zu unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer von diesem neuen europäischen Geist profitieren soll, wer nicht profitieren soll. Und der Streit fängt eben beim Geld an und hört leider auch beim Geld auf. Das ist das große Problem auch für Macron.
Aber da reden wir ja jetzt über Macron als einen womöglich starken Führer in Frankreich, der auch europapolitisch engagiert wäre. Aber bräuchte nicht eigentlich Europa für sich als Ganzes auch so etwas wie einen starken Führer, also einen Mann oder eine Frau, hinter dem dann viele Millionen Menschen aus allen europäischen Ländern stünden? Und würde das dann nicht auch dazu führen, dass dann Europa überall mehr akzeptiert würde?
Ja, das Problem ist, dass solche Leute gar nicht erst hochkommen. Das war schon immer so. Wenn sie von außen einwirken, wie Angela Merkel, werden sie nicht durchweg akzeptiert. Und das war mal anders in den 50er Jahren. Da wurde ja Europa von historischen Gestalten ja geprägt. Adenauer, Schumann, de Gasperi, Jean Monnet. Und von außen kam Churchill dazu, dessen Land ja jetzt von der Fahne geht. Und danach kamen eben nur noch Alltagsgesichter, die den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht haben. Und das Fehlen der großen Frauen, der großen Männer, war ja schon vor 40 Jahren zum Beispiel bei der Vergabe des Aachener Karlspreises zu sehen. Da wurde der Preis nicht an eine Person gegeben, sondern an die EU-Kommission. Heute völlig undenkbar. Und wenn mal jemand stark war, wie zum Beispiel Charles de Gaulle, dann scheiterte er an zu viel nationalem Pathos vom Europa der Vaterländer. Also Alpha-Tiere allein reichen wohl nicht, dass Europa wirklich mehr akzeptiert wird und auch mehr geachtet wird.
Was ich noch ganz interessant finde, ist, da kam ja jetzt aus diesem Europa, aus Brüssel, der Martin Schulz, vorher Präsident des Europaparlaments, aus dem Europa also, von dem du sagst, dass es keine starken Führerpersönlichkeiten hochkommen lässt. Und der sollte jetzt ausgerechnet einen Ruck durch die SPD gehen lassen. Das hat er ja auch die erste Zeit getan. Aber er kommt ja auch aus Brüssel, das ist doch widersinnig. Erklärt das vielleicht, dass er damit nicht weit gekommen ist, bisher jedenfalls?
Ja, einerseits liegt es daran, dass Sozialdemokraten, Sozialisten in Europa im Moment überhaupt keine große Chancen haben, wenn sie nicht, wie in der Slowakei zum Beispiel, auf nationalistische Programme setzen. Das hat ja Schulz auch in Brüssel nicht tun können, nicht tun wollen. Zum anderen liegt es dann auch bei ihm an der deutschen Wahrnehmung eines erfolgreichen Dompteurs des EU-Parlaments, der er war, der sich mit eigenen Akzenten, mit eigenen Meinungen profilieren konnte. So wurde er bekannt in Deutschland, aber das machte ihn eben nicht beliebter anderswo. Und wie andere EU-Köpfe hatte er ein Riesenproblem. Er braucht nämlich eine immense Kompromissfähigkeit, um in Brüssel überleben zu können. Er musste sich diese Kompromissfähigkeit antrainieren, um auf dem europäischen Parkett bestehen zu können. Das heißt, er musste immer irgendwo die Mitte suchen und so etwas ist natürlich nichts, was jetzt im deutschen Wahlkampf nutzen kann, wo es eben nicht auf Kompromisse ankommt, auf die Suche nach der günstigen Mitte, sondern eben da kommt es auf Abgrenzung an und das ist natürlich ein großes Problem, ein politisches, am Ende natürlich auch ein psychologisches.
Vielen Dank an Andreas Meyer-Feist, unseren Korrespondenten in Brüssel. Im Moment beutelt es vor allem die Sozialdemokraten und Sozialisten in Europa. Dreimal hintereinander hat die SPD bei Landtagswahlen verloren. Liegt es an Martin Schulz, an den falschen Personen, liegt es an der falschen Politik der SPD oder liegt es daran, dass es dieser Parteienfamilie derzeit fast überall in Europa schlecht geht? Unser Korrespondent Sebastian Schöbel ist im Europaparlament in Straßburg der Krise der Sozialdemokraten nachgegangen.
Als Verfassungsexperte wurde der SPD-Europapolitiker Jo Leinen zuletzt immer wieder zum Brexit und seinen Folgen befragt. Nun aber muss sich der 69-Jährige plötzlich mit einer ganz anderen Krise beschäftigen, die seiner Sozialdemokraten. Leinens Analyse dazu ist deutlich.
Die Sozialdemokratie in Europa ist in echter Bedrängnis. Wir finden irgendwie nicht die richtige Linie.
Weder in den Niederlanden, noch in Frankreich, noch in Deutschland. Eine Wahl nach der anderen ging zuletzt verloren. Aus Sicht von Jo Leinen ein Problem der Themen.
Zuwanderung, Terrorismus, innere Sicherheit, das sind alles keine klassischen sozialdemokratischen Themen.
Sondern die von Populisten, wie Leinen meint. Dazu komme die Globalisierung und die Zukunftsangst vieler Bürger, bei denen sich stramm linke Politik erfolgreicher verkaufe als der SPD-Kurs durch die Mitte. Da helfe auch nicht die SPD-Forderung nach einem sozialeren Europa, meint Leinen.
Nun ist das Handicap, dass Europa sehr oft die Kompetenz dafür nicht hat, sondern man wieder den Goodwill der Mitgliedstaaten braucht. Also dieses Thema zündet nicht unbedingt, ist nicht der Renner.
Stattdessen sollten die Sozialdemokraten im deutschen Wahlkampf auf andere europapolitische Schwerpunkte setzen, meint Leinen. Zum Beispiel fairer Freihandel, sichere Arbeitsverhältnisse und vor allem Investitions- statt Sparpolitik. Womit sich die SPD zum Beispiel in der Griechenland-Frage trefflich von der CDU absetzen könnte.
So an einer Entschuldung des Landes wird man nicht herumkommen und dazu sollte sich die SPD auch bekennen. Das braucht allerdings eine gute Kommunikation in unserem Land.
Ob SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dies in sein zuletzt schmerzlich vermisstes Wahlprogramm aufnehmen wird, bleibt abzuwarten. Einer seiner größten europapolitischen Kritiker ist Herbert Reul. Der CDU-Europaabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen gehörte zum Kreis jener, die beim fulminanten Start des Schulz-Express vom Bahnhof Brüssel nach Berlin am lautesten protestierten. Vor allem wegen der Art, wie Schulz das Amt des EU-Parlamentspräsidenten ausfüllte.
Und Herr Schulz konnte hier in der europäischen Politik auf dieser Bühne bei Ereignissen die Aufgaben immer sich selbst kurzfristig inszenieren. Aber der hat ja nie langfristig an der Sache dann arbeiten müssen. Und deswegen finde ich es gut, wenn die verschwinden. Und zwar egal in welcher Partei.
Das mit dem Verschwinden bezieht Reul aber vor allem auf die Personalie Schulz. Denn den Absturz der SPD mag er nicht so recht bejubeln.
Ich fände es schlecht, wenn eine große Volkspartei verloren geht. Weil das ja Stabilität im politischen System auch bedeutet.
Eine Stabilität, die man im Europaparlament unter Führung von Martin Schulz gut beobachten konnte. Hier regierte die rot-schwarze Koalition jahrelang beinahe geräuschlos durch. Bis die Zweckehe zerbrach, als Schulz aus Brüssel wegging. Die Wahl seines Nachfolgers im Amt des EU-Parlamentspräsidenten Anfang des Jahres wurde zur rot-schwarzen Schlammschlacht. Inzwischen haben die Christdemokraten im Europaparlament neue Freunde gefunden, die Liberalen. Deren französischer Shootingstar Emmanuel Macron wird allerdings bereits heftig von beiden Seiten umworben. Sowohl Angela Merkel als auch Martin Schulz suchen seine Nähe.
Wir brauchen in Europa einen Neustart mit Emmanuel Macron, das ist ein Freund von mir. Können wir das gut erreichen?
Betonte Martin Schulz jüngst in der ARD. Bei manchen Europasozialdemokraten kreisen die Gedanken derzeit aber weniger um Macron als um die bevorstehende Parlamentswahl in Frankreich, bei der den linken Kräften eine weitere Schlappe droht. Dann gäbe es nur noch die Bundestagswahl im September, heißt es hinter vorgehaltener Hand, um den Absturz von Europas Sozialdemokratie zu stoppen. Ob das gelingt, scheint derzeit allerdings alles andere als sicher.
Das war Sebastian Schöbel, er berichtete aus Straßburg. In Frankreich will der weit unterlegene Präsidentschaftskandidat der Sozialisten Benoît Hamon, raten Sie mal, eine neue parteiübergreifende linke Bewegung gründen und mit ihr in die Parlamentswahl ziehen. Die Idee, mit einer Bewegung eine erfolglose Partei wiederzubeleben, stirbt also nicht aus. Dass das klappt, ist aber längst nicht garantiert. Erstens braucht man einen wirklich charismatischen Führer. Dann muss man es ihm und der neuen Bewegung auch glauben, dass sie jetzt was ganz anderes machen werden als die bisherige Partei. Und dann muss das Charisma des Stars der Bewegung auch länger anhalten. Das von Donald Trump scheint ja rapide verloren zu gehen. Silvio Berlusconis Ruhm ging hoch, runter, wieder hoch und wieder runter. Und dann darf sie auch nicht nur eine Scheinbewegung sein. Denn wenn es sie nur gibt, um den Machtwillen eines Einzelnen durchzusetzen, ohne dass er ein wirkliches politisches Ziel hat, dann wird sich die Bewegung bald wieder auflösen. Das war HR Info Politik. Bewegung ist die neue Partei. Sie finden diese Sendung zum Nochmalhören oder als Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.